Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören heute eine Botschaft von Thomas Lied, doch vorher hören Sie eine Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wozu ist die Kirche da? Das ist das heutige Thema. Und in Abstimmung mit Thomas Lied möchte ich Ihnen aus der Schrift lesen und bitte Sie dazu aufzustehen. Ich lese das Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes, Offenbarung 3, 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Denke nur daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen, und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Thank you. Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Seien Sie wieder ganz, ganz herzlich gegrüßt zu diesem Gottesdienst. Das Thema: Wozu ist die Kirche da? Und diese Frage, die wollen wir uns heute stellen. Ja, was ist eigentlich deren Auftrag? Aber jetzt bitte nicht zurücklehnen. Wunderbar, ich gehöre ja nicht zur Kirche und heute, da geben wir es der Kirche mal so richtig. Nein, nein, sondern mit Kirche spreche ich heute nicht nur unsere Landeskirchen an. Und ich muss Sie auch enttäuschen, wenn Sie jetzt eben Schimpfattacken erwarten auf diese Kirchen und gleichzeitig Lobeshymnen für unsere Gemeinde. Ganz ohne Kritik wird es sicherlich heute nicht abgehen, ganz bestimmt nicht. Aber in erster Linie soll es dazu dienen, dass wir uns selber prüfen. Dass wir mit uns selbst ins Gericht gehen, bevor wir andere verurteilen. Schimpfen und kritisieren, das ist einfach. Also ich denke, das könnte jeder sich hier oben eine Stunde hinstellen und nur schimpfen und kritisieren auf alles Mögliche. Wir können über die Kirche schimpfen, wir können auch über den Brüderverein schimpfen und was es noch alles geben mag. Wir können pro Christ kritisieren, die Charismatiker und die Orthodoxen. Aber was machen wir? Was machen wir? Wozu sind wir da? Und das Thema könnte folglich heute auch lauten: Ja, wozu ist die Gemeinde da? Wozu ist der Mitternachtsruf da? Wozu der Brüderverein? Wozu die Baptisten? Und so weiter und so fort. Mir geht es heute auch nicht um eine Sacherklärung, um eine Definition jetzt von Kirche oder Gemeinde. Mir geht es heute ganz allgemein, einfach mal ganz allgemein um Christen. Stören Sie sich also bitte nicht daran. Ich weiß, manch einer, den stellt es schon ab, wenn man dann von Kirche spricht. Aber ich schmeiße heute mal ganz bewusst alle in einen Topf. Ob Landeskirche, ob Mitternachtsruf, ob Baptistenbrüderverein, was auch immer. Heute mache ich da überhaupt gar keinen Unterschied. Bevor wir aber eben zu diesem Wozu kommen, wozu ist die Kirche da, fragen wir uns erst einmal nach dem Warum. Warum sind wir überhaupt da? Nun, diese Frage zu beantworten, sollte uns eigentlich nicht so schwer fallen. Der Grund ist natürlich Jesus. Ohne Jesus keine Kirche. Ohne Jesus keine Christen. So wie es auch in Epheser Kapitel 4 geschrieben steht: Er, Christus, ist das Haupt. Und durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt, die ganze Gemeinde, die ganze Kirche, durch ihn, Jesus Christus. Oder im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Vers 20, sagt es Jesus selbst: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist im Prinzip schon Kirche, im Kleinen. Wo zwei oder drei, ja ganz einfach, wo Menschen versammelt sind unter dem Namen Jesu Christi. Also wenn wir heute von Gemeinde sprechen, von Kirche, wie gesagt, stören Sie sich bitte nicht daran, heute schmeiße ich alles in einen Topf, dann meinen wir damit ganz generell gesagt natürlich die Versammlung der an Jesus Christus Gläubigen, also der Christen. Es ist letztlich die Versammlung von Erlösten. Oder so sollte es zumindest sein. Denn ganz nebenbei erwähnt, schließt es natürlich nicht aus, dass in diesen Versammlungen sehr, sehr viele Menschen mittlerweile auch zusammenkommen, die an Jesus in dem Sinne gar nicht glauben, die gar nicht erlöst sind. Aber das wäre jetzt wieder ein Thema für sich, warum das so ist, warum wir mittlerweile in den Kirchen, in den Gemeinden auch so viele Mitläufer haben, so viele Unerlöste. Wobei es das schon immer gegeben hat. Aber wie gesagt, das ist heute auch nicht unser Thema, das wäre Stoff wieder für eine gesonderte Betrachtung. Also, warum ist die Kirche da? Ganz einfach, weil Gott durch seinen Sohn Jesus Christus Mensch geworden ist. Und die Menschen, die Jesus als ihren Erlöser erkannt und angenommen haben, sich jetzt in seinen Namen versammeln. Das Warum oder besser gesagt der Grund, das Fundament der Kirche ist Jesus Christus. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. So heißt es in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11. Und wenn die Bibel jetzt von Kirche, von Gemeinde, von diesen Versammlungen spricht, dann ist damit jetzt nicht irgendein totes Gebäude gemeint oder irgendeine leblose Organisation. Nein, die Bibel, sie spricht von einem Organismus. Das heißt, die Kirche, sie soll etwas Lebendiges sein, etwas, was wächst und wirkt, etwas, was auch aktiv ist in seinem Tun. Wir sind in Jesus ein Leib, und zwar ein lebendiger Leib und kein toter. Halten wir also fest, bevor wir jetzt gleich schon zu Punkt 2 kommen, nämlich nach dem Wozu, die Kirche, sie gründet sich auf Jesus Christus. Und er ist folglich auch unser Auftraggeber. Ist doch ganz klar, wenn wir uns eben nach unserem Auftrag auch fragen. Und als die Gemeinschaft der Erlösten gilt es jetzt auch in seinem Sinne so zu handeln, wie es seinem Auftrag entspricht. Und wo finden wir den Auftrag, den uns Gott, den uns Jesus übermittelt hat? Natürlich hier. In der Heiligen Schrift, die Bibel. Das ist im Prinzip, wenn man so will, das Auftragsbuch der Kirche, das Auftragsbuch der Christen. Das ist unser Auftragsbuch, die Heilige Schrift. Und von daher ist es ja eigentlich wieder ein ganz einfaches Prinzip, wenn wir uns die Frage nach dem Wozu stellen. Wir müssen einfach sehen, was sagt uns Jesus? Was sagt uns die Heilige Schrift? Nach dem Wozu ist die Kirche da? Wir brauchen nur in die Bibel zu schauen. Und damit kommen wir eben zu dieser Frage, Punkt 2. Wozu ist die Kirche da? Und da wollen wir einmal unterscheiden, wozu die Kirche da sein sollte, laut ihrem Auftragsbuch, laut der Heiligen Schrift, was folglich ihr eigentlicher Auftrag ist und was sie aber demgegenüber tatsächlich macht. Und ich nehme es vorweg, ich denke, dass zwischen Auftrag und Tat mittlerweile eine Riesenkluft entstanden ist. Ich glaube, man kann ganz allgemein sagen, die Kirche, die Gemeinde, es gibt natürlich Ausnahmen. Sie werden ihrem eigentlichen Auftrag nicht mehr gerecht. Und ich fordere heute die Kirchen auf, ich fordere die Gemeinden auf, besinnt euch wieder auf euren eigentlichen Auftrag. Es wäre einmal sicherlich ganz interessant, ich habe mir das mal so vorgestellt, wie es so schön heißt, von wegen mal Mäuschen zu spielen. Es wäre sicherlich mal ganz interessant, mal zuzuhören. Zuzuhören, wenn jetzt die jeweiligen Kirchen und Gemeindegremien zusammenkommen, dann bei Kaffee und Kuchen stundenlang diskutieren und debattieren und beschließen und auch wieder ablehnen und die Köpfe, die rauchen. Und es wäre sicherlich, wie gesagt, mal sehr, sehr interessant, einer solchen Sitzung beizuwohnen. Über was nicht alles gesprochen und debattiert wird. Über was man sich nicht alles den Kopf zerbricht. Und manchmal hat man das Gefühl, man hat es vielleicht eher mit einer politischen Partei, einem kulturellen Verein oder einer Bürgerinitiative zu tun. Und wenn man nicht wüsste, das sind Kirchenvertreter, die sich dort versammeln, ja, man könnte in der Tat ein heiteres Berufsverraten starten. Die einen, die sorgen sich um ihre Reichtümer, die anderen um ihre Sympathie. Die einen, sie wünschen sich ein stärkeres politisches Gewicht, die anderen größeres soziales Engagement. Die einen rufen nach mehr Action, Happenings und Events, was immer das auch alles heißen mag. Und die anderen, die suchen Entspannung und Ruhe in Meditation und Yoga. Die einen, die suchen den Dialog mit anderen Religionen, die anderen streiten sich um die rechte Bibelübersetzung. Die einen diskutieren stundenlang, warum ihre Kirche leer steht. Die anderen überlegen, an welcher Demonstration man noch teilnehmen könnte. Die einen bieten Kirchen Asyl und finanzieren Moscheen. Die anderen richten mit erhobenem Zeigefinger Israel und die USA. Die einen fordern mehr Mitbestimmung der Frau in den Gemeinden und die anderen die Einbeziehung von Tieren. Ich will das nicht vergleichen. Hab gemerkt, manch einer hat jetzt böse gedacht. Nein. Die einen, die fordern die Segnung der Homosexuellen und die anderen suspendieren bibeltreue Prediger. Die einen betonen das Recht auf Abtreibung und die anderen wettern gegen die Todesstrafe. Und so weiter und so fort. Ich könnte das jetzt vielleicht sicherlich noch beliebig weiter fortführen. Ja, man hat in der Tat den berechtigten Eindruck, unsere Kirchen, unsere Gemeinden, sie verkommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie verkommen mehr und mehr zu einer geistlich toten Organisation. Von einem in Christus begründeten lebendigen Organismus ist kaum noch etwas zu spüren. Und was die Kirche heute noch interessant macht, das sind nicht mehr deren Inhalte, sondern allenfalls noch ihre Deckenmalereien. Und in manch einer Gemeinde von heute, da wird die Gitarre stärker beansprucht als die Bibel. Und dabei sollte die Kirche doch zuallererst einmal das tun, wofür sie bestimmt ist, oder nicht? Was erwarten wir denn von der Feuerwehr? Dass die jetzt Häuser baut oder Straßen saniert? Mag ja nicht schlecht sein, ich habe nichts dagegen, wenn Leute Häuser bauen oder auch Straßen flicken. Aber das erwarte ich nicht von der Feuerwehr. Die Feuerwehr ist dafür da, um Brände zu löschen. Das ist der eigentliche, der ursprüngliche Auftrag der Feuerwehr. Für diese anderen Dinge sind wieder andere zuständig. Und so ist es mit der Kirche auch. So ist es mit uns auch. Wir hatten gesagt, die Richtschnur unseres Tuns ist die Heilige Schrift. Da steht drin, wozu wir da sind. Und ich finde nichts in der Bibel, man mag mich da gerne korrigieren, aber ich finde jetzt nichts in der Bibel, dass die Kirche jetzt in dem Sinne aufgefordert würde, Häuser zu bauen oder Straßen zu flicken, ja, im Vergleich zur Feuerwehr. Das heißt, ich finde nichts in der Bibel, dass die Kirche aufgefordert wird, politisch, sozial oder kulturell irgendwie Einfluss auszuüben. Es ist auch nicht die Aufgabe der Kirche, die Massen zu begeistern. Das können Popstars und Musiker viel besser. Das sollte man denen auch überlassen. Die Kirche, sie sollte nicht zu einem religiösen Animateur mutieren, so möchte ich mal sagen. Und sie wird auch nicht aufgefordert, den Clown zu spielen oder Kunststücke vorzuführen. Als der Heilige Geist damals die Gemeinde erfasste, als der Heilige Geist nachzulesen in Apostelgeschichte 2 über die Jünger kam, ja, was war deren Reaktion? Wie haben sie reagiert? Das war ja die Gemeinde, der Beginn der Gemeinde. Was war die Reaktion? Liefen diese jetzt auf die Straße und haben versucht, die Massen zu begeistern? Oder liefen sie auf die Straße, um gegen Rom zu demonstrieren? Haben sie lauthals die Abschaffung der Todesstrafe und die Freilassung aller religiöser Gefangenen gefordert? Haben sie Pontius Pilatus beschimpft? Oder forderten sie den Dialog mit den Griechen? Nein, nichts. Nichts dergleichen. Wobei man ja heute sagen möge, gut, ich meine, für die Freilassung religiöser Gefangenen einzutreten, ist ja eigentlich ja nichts Schlechtes. Ne? Und doch, haben sie nicht getan. Obwohl die Haftbedingungen damals unter Rom sicherlich noch um einiges härter und schlimmer war wie heute. Und doch schien es nicht ihr Auftrag zu sein. Was haben sie getan? Stattdessen, sie fingen an zu predigen. Sie haben Zeugnis gegeben. Sie haben das Evangelium, die gute Nachricht, weitergegeben. Sie pflegten Gemeinschaft miteinander und sie verharrten im Wort. Das heißt, in dem Sinne, sie haben sich gegenseitig auch unterwiesen, in der Schrift geforscht und so weiter und so fort. Die ureigenste Sache, der eigentliche Auftrag, ist es doch erst einmal, Gottes Quelle sprudeln zu lassen. Das ist doch unser Auftrag. Sein Wort, die Botschaft vom ewigen Leben, die Botschaft vom Kreuz, Jesus Christus, das menschgewordene Wort des Lebens zu verbreiten, zu verkünden und zu bezeugen. Das sollten wir in allererster Linie einmal tun. So wie es auch Paulus Timotheus sagte in 2. Timotheus Kapitel 4, in den Versen 1, 2 und auch Vers 5. Da sagt Paulus zu Timotheus, verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht. Weise zurecht, tadle, ermahne in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Und dann in Vers 5 noch einmal, verkünde das Evangelium, erfülle treu deinen Dienst. Das soll Timotheus tun. Jesus muss zum Zuge kommen. Wir hatten gesagt, er ist der Grund, warum wir überhaupt da sind, warum es eine Kirche gibt. Kein anderer Grund, der gelegt ist, als Jesus Christus. Und folglich muss Jesus auch in unseren Aktivitäten, in unserem Tun im Mittelpunkt stehen. Er muss zum Zuge kommen, sein Name muss verherrlicht werden. Und alles andere ist vielleicht auch nicht schlecht, ich will das gar nicht beurteilen, aber bestenfalls zweit-, dritt- und letztrangig. So wie es auch in 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 12 heißt, so soll der Name Jesu, unseres Herrn, in euch, in der Gemeinde, in der Kirche, egal wo, in euch soll der Name Jesu verherrlicht werden und ihr in ihm, durch die Gnade unseres Gottes und Herrn Jesus Christus. Und ich glaube, da muss man sich als Kirche, da muss man sich als Gemeinde ein Stück weit doch hinterfragen. Ist es wirklich das? Wird Jesus verherrlicht durch unser Tun, durch unsere Aktivitäten? Steht wirklich das Kreuz im Mittelpunkt, der auferstandene Herr Jesus? Oder irgendwelches soziales, humanistisches Denken? Wenn ein Soldat den Auftrag bekommt, seinen Posten als Nachtwache zu besetzen, und er verlässt dann diesen seinen Posten, um vielleicht in der Zwischenzeit seinen schlafenden Offizier die Schuhe zu putzen. Dann bekommt dieser Soldat, nachdem er ans Tageslicht gekommen ist, ganz fürchterlich einen auf den Deckel. Warum? Ist es etwas Schlechtes, seinem Offizier die Schuhe zu putzen? Nein, ganz gewiss nicht. Er hätte vielleicht bei einer anderen Gelegenheit von diesem Offizier sogar ein dickes Lob bekommen. Aber es war in diesem Moment einfach unpassend. Es war nicht sein Auftrag. Ja, ganz im Gegenteil, er hat gegen seinen ursprünglichen Auftrag verstoßen. Und da spielt es keine Rolle, ob das, was er jetzt stattdessen zwischenzeitlich getan hat, vielleicht gut war, lieb und nett. Die Tatsache bleibt bestehen, er ist seinem Auftrag nicht gerecht geworden. Und so komme ich wieder zurück auf uns, auf die Kirche. Es geht nicht so sehr darum, ob das, was wir machen, ob das womöglich richtig ist oder falsch, jetzt nach menschlichen Gesichtspunkten, ob es vielleicht gut gemeint ist, auch lieb, sozial und nett, sondern es geht darum, ob es im Augenblick passend ist und ob es mit unserem Auftrag übereinstimmt. Und wenn die Feuerwehr Zeit hat, um Häuser zu bauen und Straßen zu flicken, dann habe ich ja gar nichts dagegen. Aber wenn es bei mir zu Hause brennt, ja, dann möchte ich, dass die Feuerwehr aber antanzt und nicht da beim Nachbarn dann noch anfängt, da ein Haus fertigzustellen, so unter dem Motto, Thomas, geduldig dich noch ein bisschen, der Dachstuhl steht noch nicht. Ja, es gilt also, unserem Auftrag gerecht zu werden. Und alles andere, zählt zunächst einmal nicht. Manch einer mag sich vielleicht noch daran erinnern, da gab es in Deutschland diese umstrittenen Castortransporte. Das ist dieser Atommüll, dieser Atomrestmüll von den Kraftwerken, die dann per Schiene, per Eisenbahn transportiert werden zu den Atommüllendlagern. Und das ist natürlich immer verbunden, ist ja ein heikles Thema auch, Atomkraft ja oder nein. Es ist verbunden mit Demonstrationen, ja und nicht nur mit Demonstrationen, sondern mit Gewalt, einfach mit Gewalt. Das ist wieder ein Grund für viele, einfach ihrer Gewalt auch Ausbruch zu lassen. Will ich gar nicht bewerten. Mir geht es heute gar nicht darum, irgendetwas zu bewerten, pro und contra, interessiert mich gar nicht. Nur das Verhalten der Kirchen, das interessiert mich sehr wohl. Und die Kirchen in Norddeutschland, da hat sich da jetzt alles abgespielt, sie hatten anscheinend im Augenblick nichts zu tun. Zumindest nichts weiter, als ihre Pforten, die Türen ihrer Kirchen zu öffnen für diese Demonstranten. Und das, wie gesagt, waren jetzt nicht alles nur friedliche Demonstranten, es waren viele, viele Gewalttäter darunter. Nun könnte man meinen, ja wunderbar, da wird die Kirche endlich mal voll. Aber die haben jetzt ihre Pforten nicht geöffnet, um jetzt den Demonstranten das Evangelium zu bringen, sie mit der Heiligen Schrift, der guten Nachricht zu konfrontieren. Nein, sondern sie haben ihre Räumlichkeiten, ihre Gotteshäuser zur Verfügung gestellt, damit diese Demonstranten dort schlafen konnten, sich ausruhen konnten, wieder Kräfte sammeln konnten, um dann tags drauf sich mit der Polizei wieder heftige Schlachten zu liefern. Die Pastoren dieser Kirchen hatten derweil auch schon im Vorfeld in großen Zeitungsanzeigen gegen diese Castortransporte protestiert und ihre Schäflein förmlich ermutigt zum Protest gegen diese Transporte. Und wer weiß, was so eine große Zeitungsanzeige kostet, der kann sich vielleicht auch mal die Frage stellen, was passiert mit unseren Kirchengeldern. Nun, wie gesagt, es ist ja alles schön und gut, wenn unsere Kirche auch endlich mal aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und endlich mal was tut, endlich mal aktiv wird, begrüße ich ja eigentlich. Aber so viel Engagement, wie sie dort in diesem Zusammenhang an den Tag gelegt hat, oh ja, das würde ich mir wünschen, wenn es auch mal darum geht, biblische Inhalte und deren Wahrheiten zu verbreiten. Und da hört man und liest man nichts. Da habe ich noch keine Riesenanzeige in den großen Zeitungen entdeckt. Und außerdem, wie heißt es doch in Titus Kapitel 3, Vers 1, so passend, Titus 3, Vers 1, erinnere sie, erinnere die Kirchen, erinnere die Christen, erinnere die Gemeinden, erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Man mag jetzt über diese Castortransporte denken, wie man will. Nur Tatsache ist, es war vom Staat verordnet, vom Staat her legalisiert. Und hier steht geschrieben, sei deinen Gewalten und Mächten untertan, leiste Gehorsam, sei zu jedem guten Werk bereit. Und das Verhalten der Kirche dort in Norddeutschland, urteilen Sie selber, stimmt es mit diesem Wort überein? Nein, ein gravierender Verstoß gegen diesen Auftrag aus Titus Kapitel 3. Ja, da lobe ich mir hingegen engagierte Christen, die tatsächlich auch hinausgehen auf die Straße. Aber nicht, um jetzt zu demonstrieren für oder gegen etwas, sondern um den Menschen das Evangelium zu verkünden. Die Liebe und Vergebung Gottes zu bekunden, um auch auf die bereits existierende Wahrheit hinzuweisen. Ich glaube, dass die Kirche hier oftmals auch verwechselt, dass sie nicht dazu da ist, jetzt irgendeine neue Wahrheit zu schaffen, sondern die Wahrheit existiert bereits. Hier, das Wort Gottes, Jesus Christus selbst, der die Wahrheit ist. Und dieses gilt es zu bezeugen und über diese Wahrheit gilt es zu wachen und diese zu verbreiten. Und nicht, um eine neue Wahrheit zu schaffen. Die Kirche, sie ist im Übrigen auch nicht dazu da, um die Welt zu verbessern. Nein, Das ist nicht der Auftrag der Kirche. Ich lese jedenfalls nichts in der Bibel darüber, dass jetzt die Gemeinden aufgefordert wurden, damals Rom mit Protestbriefen zu bestürmen oder sonst irgendetwas zu unternehmen, um die Welt zu verbessern. Man hat sich im Übrigen auch nicht für bessere Haftbedingungen engagiert, sondern die Aufgabe ist es, der Welt aufzuzeigen, wer ihr Schöpfer ist und wie man zu ihm gelangen kann. Es geht nicht darum, die Welt zu verbessern. Das können wir ohnehin nicht. Können wir gar nicht. Und es gibt so viele Organisationen, so viele Institutionen, so viele Menschen, die bereits seit Jahrhunderten heftig dabei sind, die Welt zu verbessern. Ich denke jetzt auch nur Greenpeace, Amnesty International, Robin Wood, wie sie alle heißen. Auch nicht, will ich auch nicht bewerten. Die haben ihren Auftrag, die bemühen sich entsprechend auch mit Kräften. Aber ich glaube nicht, dass es die Aufgabe der Kirche ist, sich jetzt da auch noch reinzumischen. Da sind die schon mit beschäftigt, die Welt zu verbessern. Da muss die Kirche nicht noch ins gleiche Horn blasen, sondern es geht darum, den Menschen den Weg zur Erlösung aufzuzeigen. Denn das machen diese anderen Organisationen nicht. Also entsteht doch ein Vakuum, wenn die Kirche dann da auch noch mitmischt, hier ein bisschen was und da ein bisschen was, um die Welt zu verbessern, damit der Mensch auch ja besser wird. Aber hier, keiner zeigt den Menschen mehr den Weg zur Erlösung auf. Und deswegen, vielleicht werde ich manch einen da auf die Füße treten, aber deswegen kann es meiner Meinung nach auch nicht die oberste Aufgabe eines Christen sein, sich für den Umwelt- oder Tierschutz einzusetzen, gegen Atomkraft oder für den Pazifismus. Man kann, wie gesagt, dafür sein, man kann dagegen sein. Jeder hat so seine Meinung und darum geht es mir auch nicht, das eine oder das andere irgendwie zu bewerten. Spielt in dem Sinne für mich jetzt erst einmal überhaupt gar keine Rolle. Aber Gottes Wille ist die Rettung des Menschen. Und deswegen gilt es in erster Linie, darum geht es, in erster Linie all unsere Kraft, die uns zur Verfügung steht, unsere ganze Energie dafür einzusetzen, dass Menschen gerettet werden, um in aller Welt ein Zeuge für Christus und seine rettende Gnade zu sein. Dafür sollen wir uns einsetzen. Gut, und wenn manch einer meint, jetzt habe ich das getan, jetzt habe ich noch viel Zeit für andere Dinge, bitte. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, unser Auftrag, der, wenn wir ihn ernst nehmen, der bindet uns 24 Stunden am Tag. Und da haben wir keine Zeit mehr für andere Dinge. Die Prioritäten müssen stimmen. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20, da heißt es, wir sind also Gesandte an Christi Stadt. Wir sind Botschafter Gottes, Gesandte an Christi Stadt. Und Gott ist es, der durch uns mahnt. Das heißt, Gott gebraucht uns. Er gebraucht uns als Gemeinde. Er will die Kirche gebrauchen. Er will jeden Einzelnen von uns gebrauchen, um die Menschen zu ermahnen. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Das sollen wir der Menschheit, das sollen wir der Welt zurufen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Und da erschaudert es einen, also mir geht es zumindest so, da erschaudert es einen, wenn man dann dem gegenüber sieht, wie ein Großteil unserer Kirchen sich tatsächlich verhält. Ich denke da beispielsweise an den, ich glaube vor einem Monat stattfindenden evangelischen Kirchentag in Deutschland. Man sollte meinen, ja, das ist doch die Gelegenheit, solch ein Großereignis. Die evangelische Kirche lädt ein, ihr Menschen, kommt zu uns. Und jetzt kommen Menschen, Tausende, Hunderttausende und auch 1 Million. Sie kommen und viele sind vielleicht auch darunter, die suchen tatsächlich. Die haben keinen Halt, die suchen nach Führung, die suchen nach Fragen, nach dem Sinn des Lebens und dergleichen. Und anstatt die Kirche ihrem Auftrag gerecht wird, was kommt denn darüber? Bla, bla, bla und nochmals bla. Alle möglichen Religionen, alle möglichen Weltanschauungen konnten sich einmal wieder auf dem Kirchentag präsentieren. Da war der Islam vertreten, der Werbung für den Glauben an Allah gemacht hat. Da waren die Hinduisten vertreten und die Buddhisten und auch die Esoterik war breit vertreten. Und auch der Kirchentagspräsident sollte ja Christ sein, Kirchentagspräsident, der bekannte in einem Interview Folgendes: Ich glaube an ein Leben, das nach dem Tod weitergeht. Wunderbar. Ja, jetzt könnte man ja denken, endlich mal ein klares Wort. Ja, Pustekuchen, denn er hat hier einen Fehler begangen, dann auch weiter zu reden. Er hätte besser geschwiegen. Er sagt nämlich, ich glaube an ein Leben, das nach dem Tod weitergeht. Aber jetzt, ich glaube aber nicht, dass Jesus nach 3 Tagen körperlich auferstanden ist. Das ist das Bekenntnis des Kirchentagspräsidenten. Was für ein Zeugnis. Und ein evangelischer Theologe, auch nicht gerade unbekannt in Deutschland, ein evangelischer Theologe, der brachte dann auch noch wieder sein Bestes zum Wissen. Offensichtlich habe derselbe Geist, der uns in Jesus Christus begegnet, also wohlgemerkt, nicht Jesus Christus, Sohn Gottes, ich und der Vater sind eins, nein, derselbe Geist, der uns in Jesus Christus begegnet, der begegnete auch Mose, Buddha und Mohammed. Deshalb solle man gelassen Christ sein, ohne andere bekehren zu müssen. Meine lieben Geschwister, eine Gemeinde, eine Kirche, ohne ein Herz für Mission, ohne dass es sie bewegt, Menschen zu erreichen, die verloren sind. Sie ist eine tote Gemeinde. Und das ist in der Tat vielleicht nur noch irgendeine Organisation, vielleicht vergleichbar mit dem ostfriesischen Kegelclub. Aber das ist kein lebendiger Organismus mehr, keine Kirche mehr, keine Gemeinde mehr, wie sie uns die Bibel übermittelt, die ihrem Auftrag gerecht werden soll. Gerade was doch die Frage nach Mission, Evangelisation anbelangt, so muss sich dann doch jede Kirche, jede Versammlung einmal die Frage stellen: Was tragen wir dazu bei, dass Menschen zum Glauben kommen an den Herrn Jesus? Christus, da können wir sehr, sehr viel lernen. Christus, er liebt seine Gemeinde, ganz gewiss. Christus, er liebt auch die Kirche, richtig verstanden. Zwar so sehr, dass er bereit war, für sie sein Leben dahin zu geben. So wie es in Epheser Kapitel 5, Vers 25 heißt: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Er hat sich für uns hingegeben, freiwillig bis in den Tod. Und nun ist die Kirche aufgerufen, doch dasselbe zu tun. Auch nur ein Bruchteil dieser Liebe, die uns Jesus erwiesen hat, auch zurückzugeben. Dass auch wir uns jetzt hingeben mit all unserer Kraft, mit all unserem Verstand, hingeben für den Herrn Jesus. Es gilt jetzt, sich den Interessen unseres Herrn Jesus unterzuordnen und seinen Willen, seinen Auftrag zu erfüllen. Wohlgemerkt die Interessen des Herrn Jesus Christus, der das Fundament der Kirche ist. Und nicht die Interessen des Vatikans, nicht die Interessen irgendwelcher Presbyter, des Weltkirchenrates oder eines Gemeindeleiters. Es geht auch nicht um meine eigenen Interessen. Es geht darum, den Willen Gottes zu erfüllen und nicht den Willen irgendwelcher Theologen und Bischöfe. Nun, wir haben also jetzt festgestellt, was die Kirche sicherlich nicht tun sollte, zumindest mal nicht zuallererst, welches eigentlich nicht ihr Auftrag ist. Und wir hatten auch schon gehört, was dem gegenüber der Auftrag der Kirche ist, wo wir unsere ganze Kraft hineinsetzen wollen. Ich möchte darüber hinaus noch das eine oder andere Bibelwort auch weitergeben. Zum Beispiel in Titus 2, lesen wir jetzt nicht alles, das würde dann auch zu lange dauern, aber in Titus Kapitel 2, für diejenigen, die zu Hause nachlesen möchten, Titus Kapitel 2, das sind nur 15 Verse, da haben wir eine wunderbare Einleitung oder Anweisung eben auch für die Gemeinde. Und ich finde diese Stelle in dem Sinne auch so interessant, weil es werden alle angesprochen. Die älteren Männer, die älteren Frauen, die jüngeren Männer, die jüngeren Frauen. Für jeden ist etwas dabei. Lesen Sie mal zu Hause Titus Kapitel 2. Wie überhaupt, allein jetzt diese Pastoralbriefe, 1. Timotheus, 2. Timotheus oder hier eben der Brief an Titus, da haben wir bereits alles drin enthalten. Also ganz theoretisch, wenn wir jetzt eine neue Gemeinde gründen würden, ich hoffe, das machen wir nicht, ne? Aber wenn wir jetzt eine neue Gemeinde gründen würden und dann würde man sagen, ja gut, jetzt haben wir eine Gemeinde gegründet, was machen wir jetzt? Was ist unser Auftrag? Lesen. Unter anderem 1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus. Und dann sind wir schon viel schlauer. Und dann wissen wir, was der Auftrag der Kirche ist. Was der Auftrag der Gemeinde ist. Und ganz interessant finde ich dann eben noch, da werden zum Beispiel auch die Arbeiter angesprochen. Hier in Titus, in Vers 9, spricht man zwar noch von Sklaven, aber die Zeiten sind ja vorbei. Aber ich denke, wir tun der Stelle keinen Abbruch, wenn wir das heute übersetzen mit Arbeiter, Arbeitnehmer. Und da lese ich jetzt zum Beispiel nichts davon, dass wir jetzt unsere Arbeit niederlegen sollen, dass wir jetzt protestieren sollen für mehr Lohn, sogar bis hin in den Streik. Oder ich lese auch nichts vorher, da werden die Frauen angesprochen, von wegen, dass wir uns selbst verwirklichen sollen und dergleichen. Nein, sondern hier lese ich dann Vers 9, Vers 10 aus Titus 2. Ich ermahne euch, euch in allem unterzuordnen, wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern allen gute Treue zu erweisen. Ich denke, das ist auch eine Aufgabe des Christen, auch an seinem Arbeitsplatz, auch seinem Arbeitgeber gegenüber, treu zu sein, seine Pflicht zu erfüllen und so weiter und so fort. Aber ganz, ganz wichtig, 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1, wenn wir uns die Frage stellen, wozu ist die Kirche da? 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Das ist es, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Kirche auffordere, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Fürbitte, Flehen und Danken für alle Menschen. Nicht nur immer meckern und protestieren, sondern beten. Beten und Zeugnis geben. Schließen möchte ich dann schließlich mit der Offenbarung 3. Ich hatte es bereits gesagt, dass wir am Schluss darauf zurückkommen werden. Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6, das Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes. Und ich glaube, dass dieses Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes ein gutes Beispiel ist für den Zustand heute in unseren Kirchen und Gemeinden. Zusammenfassend, da stand geschrieben, dem Namen nach lebst du. Dem Namen nach lebst du als Organisation. Aber du bist tot. Werde wach und stärke, was noch übrig ist, was schon im Sterben lag. Kehr um. Wenn du aber nicht aufwachst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und lassen Sie uns nochmal die Verse 4 bis 6 dann weiterlesen. Aus Offenbarung 3, die Verse 4 bis 6. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das, meine lieben Geschwister, möchte ich den Kirchen, möchte ich den Gemeinden, ja möchte ich uns heute auch zurufen. Obwohl ich hoffe, dass es für uns weniger zutrifft. Aber hier, das mahnende Wort aus der Offenbarung. Ihr liegt im Sterben. Im Grunde seid ihr schon tot. Tut Buße, kehrt um, solange noch die Möglichkeit dafür besteht. Aber, und das ist jetzt wieder das Erquickende und das Ermutigende, aber Einzelne aus diesen Kirchen und Gemeinden, sie sind es wert. Wert, mit weißen Gewändern bekleidet zu werden, und diese sind die wahre Gemeinde. Was ist die wahre Gemeinde? Der Brüderverein? Krishona? Der Mitternachtsruf? Vergessen Sie es. Die wahre Gemeinde, das sind die, die bekleidet sind mit weißen Gewändern. Hier ein paar aus der Landeskirche, da ein paar vom Brüderverein, hier ein paar von Krishona, hier ein paar von der FEG, hier ein paar Charismatiker und hier einige vom Mitternachtsruf. Ich hoffe alle. Das ist die wahre Gemeinde. Keine Organisation und auch kein Club, sondern ein lebendiger Organismus in Jesus. Und wie sehr wünsche ich mir, dass eben auch in unserer Gemeinde lebendige Glieder zu finden sind und dass niemand bei der Entrückung zurückbleiben muss. Jede Gemeinde, jede Kirche prüfe sich selbst, ob ihre Aktivitäten im Einklang mit Gottes Erwartungen an seine Gemeinde stehen und ob bei ihm die Prioritäten noch richtig liegen. Und jeder Einzelne prüfe sich auch selbst dahingehend, ob er es wert ist, mit weißen Gewändern bekleidet zu werden. Und schließen möchte ich noch mit einem Wort aus 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 14. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 14. Und das gebe ich uns allen mit, wenn wir uns jetzt wieder auf den Weg nach Hause machen. 1. Timotheus 6, Vers 14. Erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Amen.
Oh.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Thema »Wozu ist die Kirche da?« Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!